Das Grüne Währing.
Ein Podcast der Währinger Grünen.
Mit Raphael Anschei.
Und Marcel Kneu. Herzlich willkommen, diesmal bei einem sommerlichen Sonderpodcast. Mitten in einer Hitzeperiode und passend zu dem Thema geht es um das Klima. Und dazu haben wir einen Gast, den die Raffi vorstellen wird.
Genau, wir freuen uns sehr, dass wir einen renommierten Experten dafür da haben, und zwar den Herrn Universitätsprofessor Dr. Ulrich Brandt. Er ist Professor für internationale Politik und seit 2016 auch der stellvertretende Institutsleiter am Institut für Politikwissenschaft. Er war Mitglied einer Expertinnenkommission des Deutschen Bundestages zu Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität, hatte längere Forschungsaufenthalte in den USA, Kanada und Mexiko und neben Österreich hat er auch Lehrtätigkeiten in Deutschland und den USA. Einige seiner Forschungsschwerpunkte sind eben zum Beispiel internationale Politik, kritische Studien zur Globalisierung und zur ökologischen Krise, Global Environmental Governance, sozial-ökologische Transformation mit den Schwerpunkten Ressourcen-, Energie- und Klimapolitik. Und warum wir uns besonders freuen, dass der Herr Ulrich Brandt heute bei uns ist, ist, weil er ist auch wohnhaft in Währing, nämlich seit 2014. Also da schauen wir, was wir da auch für Überschneidungen finden werden. Genau, also herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich steige gleich ein mit der Frage, weil es sich so anbietet. Es gibt heuer ja mehr Tropennächte und Hitzetage als je zuvor in Wien. Wir spüren es gerade alle am eigenen Leib. Denken Sie, dass dies jetzt die Menschen irgendwie auch zu einem Umdenken bringt, dass man sensibilisiert wird, dass wir wirklich eine Klimakrise haben?
Na, ich würde es hoffen, weil die öffentliche Diskussion läuft natürlich schon jetzt sehr stark darauf hinaus, dass diese Hitze nicht nur eine Ausnahme ist, sondern auch die Mainstream-Medien titeln, ja, das hat jetzt wirklich etwas auch mit Klimawandel zu tun. Der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist ja, dass Klima etwas sehr mittelfristig und langfristiges ist. Und die Frage ist aber weiterhin, wie kommt das sozusagen im Alltag, in der Politik, in der Wirtschaft an? Und das ist natürlich weiterhin das Problem, wissen wir im grünen Spektrum relativ gut, dass das Klimaproblem so als globales, riesengroßes Problem gehandhabt wird. Und was können wir da als Einzelne schon machen? Wir wissen es eigentlich. Wir müssen weniger Auto fahren, weniger fliegen, weniger Fleisch essen, unsere Konsumgewohnheiten umstellen. Wir wissen, dass anders produziert werden muss, eben weniger Fleisch oder ökologisches Fleisch, dass die Mobilität anders geschaffen werden muss, nämlich mehr Radlfahren, Öffi und anderes. Aber es bleibt eben doch für die meisten Menschen irgendwie so etwas Abstraktes. Es ist halt der Klimawandel und man will sich da nicht sozusagen selber am umstellen. Es gibt aber noch was anderes, was ich, glaube ich, gerade für die Grünen für wichtig halte, nach der letzten Nationalratswahl oder auch die Debatten in Deutschland. Es gibt so eine gemeines, wir sagen Framing in der Wissenschaft, also so eine gemeine Rahmung, dass nämlich die Umweltthematik, und die ist ja sehr stark geformt mit dem Klimathema, dass das von so ein paar Ökos, ein paar Besserwissern, ein paar, die moralisieren, die Leute ansprechen, ha, ihr macht alles falsch, wir machen alles wichtig, wir wissen die letzten Zahlen. Das ist so eine Moralisierung selber dessen, dass eben die grün denken und grün handeln, durchaus etwas verändern wollen, wird aber in so eine Ecke gedrängt. Ja, so ihr seid die, die euch überlegen fühlen und wir wollen uns schon gar nichts von euch verbieten lassen. Also da gehen Diskussionen los, die ihr Grünen ja am eigenen Leib erfahren habt. Ihr wollt immer nur verbieten, ihr wird's alles besser. Das macht es aus meiner Sicht noch schlimmer. Also einerseits so insgesamt die Problematik, wo wir jetzt hoffen können, es gibt so eine Politisierung, so eine größere Aufmerksamkeit eines eben Riesenthemas. Andererseits aber doch durchaus von liberalen und rechten Kräften diese Ansage, ihr seid eher nur besserwisserisch und wollt den Leuten was vorschreiben.
Da habe ich auch gleich eine direkte Frage dazu, nämlich inwiefern ist das jetzt wirklich relevant, dass man auf der individuellen Ebene sich engagiert, sein eigenes Konsumverhalten ändert oder halt einfach bewusst lebt sozusagen nach diesen Maximen, oder liegt da nicht dann doch eher die Verantwortung in der Politik?
Das ist schon beides. Also ich würde schon sagen, natürlich geht es um verantwortungsvollen Konsum. Also kaufe ich mir ein SUV oder nicht? Habe ich ein Dritthandy? Schaue ich, erliege ich der Verlockung der Telekom? Man kriegt jedes Jahr ein neues Handy und anderes. Da gibt es schon Handlungsspielraum. Das sollten wir auch durchaus zur Kenntnis nehmen. Allerdings werden natürlich die das, was man als Produktionsnormen ändern kann, also so wie die Gesellschaft gemacht wird, natürlich erstmal ganz stark von den Unternehmen gemacht. Ja, die nächsten Handy-Generationen werden heute bereits ausgekaspert, also erforscht, entwickelt, um sie dann in Südchina, wo auch immer, unter ökologisch und sozial fürchterlichen Bedingungen zu produzieren. Natürlich kann man auch ökologisches Fleisch essen, aber insgesamt ist natürlich, sind die Fleischfabriken sehr dominant, haben auch einen Einfluss. Also es geht durchaus auch um Unternehmen, und die Unternehmen sind in der Regel getrieben von Gewinninteressen. Sie müssen halt auch mehr Geld machen, und dann kommt die Politik ins Spiel. Ja, inwieweit lässt die Politik sich darauf ein, ich sag mal, Wien umzubauen, dass eben die Automobilität systematisch zurückgedrängt wird und es nicht als Verzicht und als Verlust von Lebensqualität wahrgenommen wird, sondern als Gewinn von Lebensqualität? Inwieweit wird eine Ernährungsweise auch politisch so gerahmt, dass wir in Österreich mittelfristig eine ökologische Landwirtschaft haben und eben Fleischfabriken, industrielle Landwirtschaft zurückgedrängt wird und anderes? Also ich würde sagen, es ist immer der Dreischritt, wir könnten auch andere noch dazu nehmen, von Unternehmen, also die produzieren, von Politik, von Konsumenten, Konsumentinnen. Ich würde sogar sagen, auch sowas wie Zivilgesellschaft, ja, ist ja nicht per se progressiv und grün. Wir denken sofort an Greenpeace, wenn wir sagen Zivilgesellschaft. Aber die Zivilgesellschaft in Österreich wird sehr stark von Diskursen wie der Kronzeitung gemacht, wie dem ÖAMTC. Also die Akteure, die überhaupt nicht nachhaltig sind, sondern die in andere Richtung gehen. Auch da müssen wir genauer schauen, wo sind Spielräume für Nachhaltigkeit.
Mhm. Also ich habe da ja einen Wissenschaftler letztens gehört, der gemeint hat, er redet mit Politikern. Politiker sagen, die Bevölkerung will das nicht, meine Wähler wollen das nicht. Und dann geht er auf eine Veranstaltung, wo die Wähler sind, und die sagen, wir wollen das eh alle, aber die Politiker hören uns nicht. Sind die gerade bei dem Thema sehr interessant.
Ja, also ich denke schon, also die Wählerinnen und Wähler oder sagen wir auch die Konsumenten, Konsumentinnen, ich würde schon sagen, da gibt es so ein gebrochenes Bewusstsein im guten Sinne. Die Leute wissen schon, sie machen was falsch, und dann, wenn sie aber im Land wohnen und der öffentliche Verkehr abgedreht wurde, müssen sie halt das Auto nutzen. Also es gibt durchaus eine relevante Bevölkerungsgruppe, auf die sich die Politikerinnen nicht rausreden können, die durchaus ein Bewusstsein haben. Es gibt auch in unserer Gesellschaft viel Ignoranz, dürfen wir uns auch nichts vormachen. Ich würde auch nicht die Unnachhaltigkeit immer nur auf die Armen schieben. Man sagt schnell, beim Hofer kann man halt eher was einkaufen als im Reformhaus, sondern dass auch viele wohlhabende Menschen, die ja durchaus ein ökologisches Bewusstsein haben, gar nicht ökologisch leben, indem sie halt mehrfach im Jahr fliegen, indem sie ein größeres Auto sich kaufen und anderes. Aber der Punkt, der angesprochen wird, ich denke schon, dass die Politik sich A, zu schnell darauf hinausredet, die Wählerinnen wollen das nicht, und B, die Politik damit ja auch ihre Rolle nicht erfüllt. Die Rolle der Politik ist ja, auch in die Zukunft zu denken. Es ist ja nicht nur, Wählerstimmen zu maximieren, sich an der Macht zu halten, sondern zu sagen, wie soll diese Gesellschaft organisiert sein? Und da geht es halt heute gerade in die andere Richtung. Ja, das Versprechen der rechten Politik ist, wir haben eine gute Gesellschaft, wenn wir unser vermeintliches Hauptproblem lösen, nämlich die Migrantinnen und die Flüchtlinge. Und wir haben mit dem Vizekanzler sogar einen Klimaskeptiker oder Klimawandelleugner. Also es ist ja alles, geht ja alles in eine nicht nachhaltige Richtung. Und umso wichtiger ist, dass andere Parteien, öffentliche Diskussion, zivilgesellschaftliche Kräfte die Politik unter Druck setzen.
Passend dazu, die Klimastrategie, die sogenannte Strategie der aktuellen Bundesregierung, hatte zwei Leuchtturmprojekte. Einerseits, dass die Bildung oder die Sensibilisierung für Klimawandel schon an den Volksschulen stattfinden soll, also in den Sachunterricht aufgenommen werden soll. Andererseits aber auch der Umstieg in der Wirtschaft, dass nachhaltige Energie für Produktionen genutzt wird. Es wurde bei der Vorstellung von der Klimastrategie der aktuellen Bundesregierung auch betont, dass bis 2050 8,8 Milliarden Euro an Kosten anfallen, nur wegen Schäden in der Landwirtschaft zum Beispiel, die durch den Klimawandel anfallen. Nun würde man denken, dass das ja nicht so schlecht klingt, also diese zwei Leuchtturmprojekte, und dass da eine gewisse Sensibilität da ist, wenn einem ja das auch bewusst ist, auch der finanzielle Faktor. Nun wissen wir aber, dass in Wien-Schwechat die dritte Flughafenpiste gebaut werden soll, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgehöhlt wird, dass die Teststrecke für 140 auf der Autobahn eben gerade in Gang gekommen ist. Wie passt das zusammen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Ja, eine Erklärung wäre, dass die Politik erstmal den dominanten Interessen genügt. Und die dominanten Interessen sind, ich finde das völlig absurd, diese Aufhebung der Geschwindigkeitsgrenze oder die Anhebung. Aber offensichtlich gibt es auch im Autozuliefererland Österreich bestimmte Interessen. Offensichtlich sind viele Menschen weiterhin darauf erpicht, dass sie schnell Auto fahren können. Und auf der anderen Seite kommt man halt nicht, das ist ja eigentlich auch die Chance für eine grüne oder man müsste auch sagen für eine rote-grüne Politik, also eine soziale und ökologische, nämlich dass es durchaus in der Gesellschaft den Nachhaltigkeitsgedanken gut verankert ist. Also man kommt nicht dran vorbei. In der Sonntagsrede muss man davon sprechen, man muss die Leuchtturmprojekte aufsetzen. Aber auf der anderen Seite wird eben dann Politik gemacht, eindeutig für die Wirtschaft. Wir wissen, dass die dritte Flughafenpiste relativer Nonsens ist. Der Flughafen Schwechat ist noch nicht mal zu 60% ausgelastet. Da geht es um Wirtschaftsinteressen, nämlich der Investoren. Geht es um wirtschaftliche Diskurse, nämlich zu sagen, es gibt eigentlich drei wirtschaftspolitische Hauptforderungen: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und an dem kommt nichts vorbei, wo dann auch eben Gewerkschaften, Arbeiterkammer und andere mitmachen. Aber nochmal zum ersten Teil. Ich finde es natürlich wichtig, dass die Bildung auch in Richtung Klima geht, dann ist die Frage, wie der Klimawandel thematisiert wird. Also ist es eher das dominante Denken, der Klimawandel hat etwas mit naturwissenschaftlich erfassbaren Veränderungen zu tun, ja, also Emissionen, wird das 2-Grad-Ziel eingehalten oder bedeutet Klimawandel einen Umbau der Produktions- und Lebensweise? Das ist ja der Unterschied ums Ganze. Also wird der Klimawandel als Problem erfahrbar, aber auch von jungen Menschen wird ihnen eine Handlungsmöglichkeit gegeben, eine Kompetenz gegeben, dass sie wirklich anders handeln können, dass sie ökologisch und sozial handeln können? Oder bleibt der Klimawandel eben als von den Naturwissenschaften beschriebenes Problem? Wenn es nur das ist, dann wird es nicht viel bringen. Wenn aber die jungen Menschen in die Lage versetzt werden, wirklich anders zu handeln, dann halte ich das natürlich schon für sinnvoll. Das Gleiche bei der nachhaltigen Energie oder auch bei dieser Prognose von 8,8 Milliarden. Das sind, wenn man es runterrechnet, bis 2050 300 Millionen pro Jahr. Das ist ziemlich runtergerechnet. Wenn wir jetzt schon sehen, diese Hitzewelle heißt Ernteausfälle, ja, heißt große Trockenheit, heißt aber auch über den Starkregen, den es ja auch gab in Österreich, durchaus auch deshalb Ernteausfälle. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren relativ rasch mehr als 300 Millionen pro Jahr, um auf diese 8,8 zu kommen. Also das wäre sozusagen nochmal zum ersten Teil der Frage. Aus meiner Sicht macht die Politik es sich eben zu einfach, das wissen wir aus den letzten Jahren, indem sie in den Sonntagsreden sagt, wir haben die Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, wir haben die Klimarahmenkonvention, aber im Alltag macht sie weitgehend Interessenpolitik und umso wichtiger ist, sich dem nicht zu unterwerfen, eben über Öffentlichkeit, hier so ein Podcast, über andere Medien, über zivilgesellschaftliche Akteure in den Parteien, aber auch von Unternehmen. Es sind ja auch die Unternehmen nicht alle nur auf Wachstum aus, sondern es gibt ja durchaus progressive Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, wir müssen den Klimawandel, die Ressourcenknappheit, die Konflikte um Ressourcen und anderes ernst nehmen. Und da aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft Druck zu machen von den eher progressiven Akteuren gegen die Betonfraktion, die immer nur sagt, wir können Wirtschaftswachstum und Klimaschutz ohnehin vereinbaren. Wir wissen aber seit der Rio-Konferenz 92, das ist ja jetzt immerhin über 25 Jahre her, dass es nicht der Fall ist. Dass die Daten eher schlechter werden, trotz allem Gerede, trotz allem Diskurs um nachhaltige Entwicklung.
Was relativ gut dazu passt, weil es ja eben auch um die Lebensweise und die Handlungsfähigkeit geht. Ich habe gerade Ihr Buch gelesen, Die imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Und wollte eben Sie fragen, können Sie auch unseren Zuhörern erklären, was man unter einer imperialen Lebensweise verstehen kann?
Also das Buch haben wir im Jahr 2016 geschrieben. Wir haben den Begriff schon ein bisschen vorher verwendet, in den Jahren vorher. Und eigentlich wollen wir verstehbar machen, wie die Strukturen der kapitalistischen Globalisierung, der neoliberalen Globalisierung der letzten 20 Jahre, aber auch schon davor, nämlich die ökonomischen Veränderungen, Stichwort transnationale Konzerne, Ressourcenausbeutung, enorme Zunahme von internationalem Transport, und anderem, also die ökonomische Seite, dann die politische Seite in Richtung Freihandelsabkommen, in Richtung den Unternehmen und vor allem auch den Finanzmärkten wird immer mehr Macht gegeben, auch kulturelle Aspekte. Diese drei Dimensionen, politisch, ökonomisch und kulturell, wollten wir zusammenbringen mit dem Alltag. das, was in der Globalisierungsdebatte oft getrennt bleibt. Man hat die riesigen Strukturen der Globalisierung und dann gibt es den Alltag der Menschen. Und wir wollen halt zeigen, dass sich die Globalisierung im Alltag bestätigt. Und das ist der Kerngedanke, dass die Menschen im globalen Norden in ihrem Alltagsverhältnis, wenn sie konsumieren, wenn sie sich bewegen, also fliegen, Autofahren, Fleisch essen, aber auch wenn sie arbeiten, dass sie systematisch auf die billigen Ressourcen und die billigen Arbeitskräfte der Welt zurückgreifen. Das schafft hier in den wohlhabenden Ländern durchaus Handlungsmöglichkeiten. Wenn man mehr Geld hat, kann man sich besser bewegen, aber eben tendenziell fliegen oder Auto fahren. Oder man kann natürlich auch sich anders ernähren. Und das hat natürlich etwas mit globalem Süden, mit Nachhaltigkeit oder Unnachhaltigkeit zu tun. Also, dass die Menschen im globalen Norden systematisch, in der Regel unbewusst, ja, weil man sieht dem Produkt im Biller nicht an, wo es herkommt, unbewusst darauf zurückgreifen. Das grüne Spektrum kann man da jetzt wahrscheinlich ausnehmen, weil es da ja diese Nachhaltigkeitsdiskurse gibt, aber gesamtgesellschaftlich ist da nicht so viel. Und die zweite Dimension, die wir anzeigen, ist, dass im Globalisierungsprozess und mit der Entwicklung der Mittelschichten in den sogenannten Emerging Economies, also in den Schwellenländern China, Indien, Brasilien, die Menschen, die zu Geld kommen, zu Einkommen kommen, auch in diese imperiale Lebensweise wollen. Sie wollen dann auch Fleisch essen, sie wollen auch Autos haben, sie wollen fliegen, wollen mehr Klamotten haben, die in Bangladesch oder woanders produziert werden. Und das ist kein moralisierendes Argument, das ist also nicht zu sagen, hier, ihr seid schuld, sondern es ist erstmal eine Alternativlosigkeit, die es gibt in der Welt. Also eine vermeintliche, natürlich hätten die Menschen auch Alternativen, aber in China wird eben auch gelebt, wenn ich zu einer bestimmten Schicht gehören möchte, wenn ich Status leben möchte und zeigen möchte, sollte ich halt auch ein besseres Auto haben oder sollte überhaupt ein Auto haben oder sollte ein Handy haben oder eine bestimmte Ernährungsweise. Also die imperiale Lebensweise vertieft sich im Globalisierungsprozess hierzulande, im globalen Norden und im globalen Süden weitet sie sich dramatisch aus. Das heißt nicht, dass die Menschen da gleich leben. Ja, auch Mittelschichtsmenschen in China haben noch ein deutlich geringeres Konsumniveau als in Österreich, aber das wollen wir anzeigen. Und der dritte Aspekt, um es nicht allzu lang zu machen, wir wollen zeigen, dass die imperiale Lebensweise systematisch exklusiv ist. Also das neoliberale Globalisierungsversprechen, wenn die Wirtschaft nur genug wächst, gibt es die berühmten Trickle-Down-Effekte, die Durchsickereffekte und dann haben auch die unteren Mittelschichten und die Armen was von der neoliberalen Globalisierung. Da zeigen wir relativ deutlich und mit vielen Beispielen, nein, weil diese Lebensweise braucht ja die Ausgebeuteten. Sie braucht die Menschen bei Foxconn in Südchina, die zu widerlichsten Bedingungen die Handys produzieren oder andere Geräte, dass sie hier günstig angeboten werden. Oder dass das Soja in Argentinien, Brasilien großflächig mit Monsanto gentechnisch verändertem Saatgut produziert wird, damit es eben hier auch als Futtermittel günstiges Fleisch produziert. Dieser Zusammenhang ist uns wichtig. Und mit dem Buch, und das Buch ist ja ein relativer Erfolg, war in der Spiegel-Bestsellerliste, können wir dieses Unsichtbarmachen der imperialen Lebensweise im Alltag, also dass sie eben in der Regel nicht präsent ist, finde ich schon, dass wir einen Beitrag gemacht haben, eben sie auch präsent zu machen. Nicht nur wir, auch viele andere, aber das Buch scheint offensichtlich mit dem Begriff etwas aufzunehmen und zu benennen, was viele Leute anspricht.
Was für uns da jetzt auch noch sehr interessant ist, ist die Frage, inwiefern man hier auch lokal sich einbringen kann oder was verändern kann, weil mit den verschiedenen Ebenen, lokal, national, international und eben auch die imperiale Lebensweise, stellt sich die Frage, wir als Grüne Währing, was kann man da quasi dazu beitragen?
Na, wir haben im letzten Buchkapitel, das nennen wir Konturen einer solidarischen Lebensweise, so ein paar Elemente genannt, wie wir eben rauskommen aus der imperialen Lebensweise. Und das machen wir nicht vom Schreibtisch aus, indem wir eben sagen, so muss es sein, sondern wir stellen Erfahrung dar. Ne? Und auch ganz viele lokale Erfahrungen und würden sagen, in Währing mit vielen anderen Regionen oder vielen anderen Grätzen, wenn man so will, ist unsere Aufgabe, einen solidarischen Wohlstand zu schaffen. Eine solidarische Lebensweise, die natürlich sowas wie Wohlstand hat. Ja, dass wir uns gut ernähren können, dass wir uns anständig kleiden können, dass wir uns gut fortbewegen können, wenn wir das wollen. Also nicht die erzwungene Mobilität, die Leute müssen rausziehen, weil die Mieten zu hoch werden, sondern weil sie sich bewegen wollen. Aber das muss eben ressourcenleicht geschehen und auch durchaus nicht auf Kosten anderer, vor allem im globalen Süden. Und das geht ja nicht nur, dass wir sagen, Österreich soll sich verändern, sondern wenn sich Österreich verändert, verändert sich Österreich in Währing. Es gibt ja kein Österreich in dem Sinne, sondern das Österreich ist die Ansammlung von vielen lokalen Entitäten. Und von daher muss es unbedingt Initiativen geben, wie in einem Bezirk wie Währing, die sagt, ja, wir müssen die Nutzung des Automobils systematisch unattraktiv machen. Und zwar nicht empfunden als Zwang für die Menschen, wahrscheinlich gibt es irgendwelche SUV-Fahrerinnen, die das dann alles fürchterlich finden, aber als attraktiv, als Währing wird lebenswert, weil es nicht mehr so viele Autos gibt, weil es mehr öffentlichen Raum gibt, weil es auch wieder mehr Bäume gibt. Ja? Ich bin jetzt seit 4 Jahren in Währing und es gibt halt diese schönen Parks, aber sonst in den Straßen ist das sozusagen eine relativ normale, autogerechte Stadt. Und das sind aus meiner Sicht schon Auseinandersetzungen, die geführt werden müssen und die Politik begleiten muss. Die Politik hat weniger Handlungsspielraum in Währing zu sagen, wie kommen wir zu ökologisch produzierten Kleidung oder Nahrungsmitteln. Da ist die Hand einer der lokalen Politik geht da nicht so weit. Aber ich würde schon sagen, bei der Infrastrukturpolitik, bei der Verkehrspolitik, auch bei der Frage von Öffentlichkeit, also wie wird hier ein gutes Leben verhandelt, und ein gutes Leben ist eben nicht nur Fleisch und Fliegen und fettes Auto, sondern ein gutes Leben heißt ein auskömmliches Leben, das nicht auf Kosten anderer lebt. Weil das wäre ja die imperiale Lebensweise, auf Kosten anderer und der Natur zu leben. Und daher würde ich der lokalen Politik immer empfehlen, genau zu schauen, wo sind die Spielräume, wo sind auch die symbolischen Spielräume. Sie haben vorhin die dritte Flughafenpiste angesprochen. Die dritte Flughafenpiste ist aus meiner Sicht nicht nur ein realer, materieller Konflikt um den Aufbau des Flughafens, den Ausbau des Flughafens, sondern es ist ein symbolischer Konflikt, weil dort verhandelt wird, wie soll sich das europäische und österreichische Verkehrssystem entwickeln. Machen wir immer nur mehr Fliegen? Ermöglichen wir das? Oder sagen wir, irgendwann ist Schluss mit Fliegen und bis 1000 Kilometer geht es nicht mehr Fliegen in Europa mittelfristig, sondern wir haben gutes Zugsystem, wir haben Nachtzüge, die ja eher gerade abgeschafft werden, als qualitätsvoll eingerichtet werden und anderes. Wobei auch die Menschen mitmachen müssen. Ja, bisher wollen ja auch viele Menschen fliegen. Wir sollten ja nicht naiv sein und Fliegen ist ja auch günstig. Also wo gibt es die Rahmenbedingungen, das zu machen? Da ist die Ebene Währing natürlich nicht geeignet. Da kann man sozusagen das Thema zum Thema machen. Da geht es um die Frage Österreich oder Niederösterreich und Wien und so weiter. Also mein Punkt wäre, immer genau zu schauen, wo hat eine bestimmte Ebene Handlungsmöglichkeiten. Bei der Regulierung der Finanzmärkte ist es ziemlich international, aber bei anderen Infrastrukturen ist es was Lokales oder auch bei einer anderen Bildungspolitik, die natürlich erstmal eine Wiener Geschichte ist, aber durchaus zu schauen, wo können Schulen Angebote bekommen, dass eben Kinder eine andere Naturerziehung bekommen, dass es sozusagen Angebote gibt, dass Menschen vielleicht auch in Schulen gehen, damit Kinder eben auch anders lernen, anders Natur wahrnehmen, weniger zerstörerisch und anderes.
Ich denke mal, dass wir da Gott sei Dank auf einem sehr guten Weg sind eigentlich, weil wenn man sich jetzt gerade auch den Umbau der Währinger Straße anschaut, wo es zu 14 neuen Baumpflanzungen kommt, wo wir jetzt einfach diese Möglichkeit nutzen der Baustelle, dass wir da auch eine Veränderung vornehmen können, das ist halt auch die Investition in die nächste Generation, wenn die Bäume dann wachsen und fächern und dadurch auch mehr Schatten ermöglichen und Abkühlung, was man gerade jetzt sieht, dass das halt dringend notwendig ist. Genau. Also um eines von vielen Beispielen zu nennen, mein Herzstück ist zum Beispiel, um noch ein zweites anzubringen, wir sind ja auch Klimabündnisbezirk und wir haben da einen Klimaschutzpreis ausgeschrieben für Ideen und Projekte und das war einfach auch ein Sichtbarmachen von so tollen Initiativen, die es in Währing gibt und da geht es eben um fair produzierte Kleidung, da geht es um Ernährungssouveränität, da geht es darum, dass man sein Essen in Ökoboxen mit nach Hause nehmen kann und nicht in Styropor verpackt oder so und ich denke mir, da ist auch wirklich die eine der Handlungsmöglichkeiten, dass man sichtbar macht und vernetzt und auch unterstützt eben genau solche Initiativen oder Gewerbetreibende.
Ja, sehr gute Beispiele.
Ja. Genau.
Wobei für mich die Frage ist, einerseits natürlich super, dass man das macht auf der lokalen Ebene und auf der anderen Seite, ich habe jetzt einen Klimaexperten gehört, der gesagt hat, eigentlich, wenn man weiter so viel Kohlekraftwerke weltweit baut, ist das alles ziemlich witzlos, was man auf lokalen Ebenen macht, weil die überholt das klimamäßig quasi ein Kohlekraftwerk macht so 100 Städte, die da ungefähr ökologischer werden. Also das, die Frage ist, wie kann man sozusagen in diesen Dimensionen auch was tun oder wie sehen Sie das?
Ich würde es nicht gegeneinander ausspielen. Also die Frage von, ich sag mal, Nachhaltigkeitslernen oder die Frage, lasse ich mich auf andere Lebensweise ein, die nicht spießig wird. Also spießig wäre, ich habe meine Ökobox und erhebe mich moralisch über andere, die keine Ökobox haben, sondern wo es ein Lernen geht, also Gewohnheiten, dass es was völlig Selbstverständliches ist. Ich habe immer meinen Plastikbecher dabei, ja, damit ich dann nicht, wenn ich meinen Kaffee unterwegs hole, irgendwie einen Pappbecher brauche oder eben das Beispiel der Ökobox in anderen. Und das schafft doch das gesellschaftliche Klima, dann zu sagen, es ist okay, dass die Politik keine Kohlekraftwerke baut. Und natürlich reden wir in Österreich nicht über China. Klar sind das verschiedene Dimensionen. Aber die Tatsache, dass jetzt in Deutschland beispielsweise diese sehr intensiven Konflikte sind und die Abschaltung der Braunkohleförderung und vor allem der Verstromung von Braunkohle, hat natürlich auch damit was zu tun, dass es in Deutschland ein Umweltbewusstsein gibt, das sich in den letzten 30, 40 Jahren herausgebildet hat aus der Anti-AKW-Bewegung und anderem aus dem aus der Energiewende, ja, die ja eine hohe Akzeptanz in Deutschland hat, dass dann auch akzeptiert wird, ja, wir sind für die Beendigung von Braunkohle. Und eigentlich sind ja außer der SPD in Deutschland die Parteien weitgehend für den Ausstieg. Die SPD argumentiert noch mit den 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätzen, was ein Witz ist in diesem reichen Land Deutschland. Von daher würde ich es eben nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander nehmen. Ich würde diese Frage von globaler Klimaveränderung, Investitionen, Kohlekraftwerke, Flughäfen, große Infrastrukturen nicht ausspielen gegen die lokale Ebene, weil eben da die Akzeptanz für Nachhaltigkeitsveränderungen geschaffen wird. Und dieses Nachhaltigkeitslernen, also diese Gewohnheit, könnten wir auch durchspielen am Verkehr. Wie schaffen wir in Wien im Jahr 2030 eine, ich sag mal, autobefreite Stadt? Also eine Stadt, in der es weitgehend keine Automobilität mehr gibt, außer mit Taxis, Notversorgung und Lieferwagen und so weiter. Und das muss ja vorbereitet werden. Und das müssen ja Menschen am eigenen Leib auch erfahren und tun wollen, dass sie dann lernen, nein, ich lasse mein Auto stehen, ich möchte nicht mehr in Wien fahren, weil ich eine Lebensqualität habe, die größer ist als damals im Jahr 2018 oder 2019, wo das noch verstunken war, wo die SUVs entlang gefahren und so weiter. Und diesen Aspekt stark zu machen und nicht jetzt eben als spießig und nur kleinteilig zu sehen, das würde ich unter Nachhaltigkeitslernen fassen. Und das Wichtige wird sein, dass dann eben die Politik es aufnimmt und irgendwann sagt, was ja teilweise auch geschieht, es sind jetzt Plastikbecher werden nicht mehr zugelassen. Ne, maximal Pappbecher und alle wissen, ja, in 3 Jahren sollen die Menschen ihre eigenen Becher dabei haben auf dieser Ebene von Konsum. Mit den Parkpickern, ne, die große Debatte, die ja sozialräumlich und vor allem städtisch begründet war, aber die natürlich auch ökologisch begründet werden kann, ja, über diese Konflikte andere Gewohnheiten einzuüben. Und sich nicht kirre machen zu lassen von diesen wahnsinnigen Dynamiken, die eben in China laufen oder natürlich auch in Europa.
Ich würde hier gern ein Zitat von Ihnen vorlesen aus dem Buch Imperiale Lebensweisen, weil es so gut, finde ich, zu Währing passt und auch die Konflikte, die wir austragen bzw. halt ausdiskutieren, weil es so unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Und zwar lautet das Zitat: Die automobile Subjektivität empfindet es als gleichsam natürlich, dass Kinder nicht auf der Straße spielen können, wo fahrende Autos sie gefährden würden und Parkende ihnen den Platz wegnehmen, dass man Radfahrerinnen immer noch auf unwegsame Streifen auf Gehwegen abdrängt, wo sie in einen Konflikt mit Fußgängerinnen geraten und von Litfaßsäulen, Bäumen und Parkuhren zu einem Dauerslalom gezwungen werden. Und dass sich Fußgänger und Fußgängerinnen in Scharen an Ampeln drängen, um eine Welle an Autos passieren zu lassen, deren Lärm und Abgase sie klaglos erdulden. Und das Zitat hat mich von dem her so angesprochen, weil das ja genau diese Dinge sind, die man sich quasi aushandeln muss. Wie viel Platz ist für jemanden da? Und nachdem man jahrzehntelang so viel auch in die Autoindustrie oder halt eben auch die Infrastruktur für Autos investiert hat, denke ich mir, ist es schon mehr als überfällig, hier zu einem Umdenken zu kommen und wieder Fußgängerinnen und Radfahrerinnen oder halt auch für öffentlichen Verkehr mehr Raum zu schaffen. Und da hätte ich auch die Frage dazu, weil Sie haben dieses Kapitel, aus dem ich das Zitat genommen habe, genannt SUV-Fahren als Krisenstrategie. Wie kann man das verstehen? Was meinen Sie damit?
Ja, das ist eines der geliebten Kapitel zu imperialer Automobilität, weil wir genau diese Frage von globalen Strukturen und Subjektivität, also wie nehmen Menschen sich im Autofahren wahr, ein bisschen auffächern. Und wir wollen eigentlich damit aufzeigen, dass die hohen Zulassungszahlen der SUVs, die ja in den letzten Jahren teilweise über 20% sind bei der Neuzulassung, also groß, sehr, sehr hoch, dass die eine Krisenstrategie dahingehend sind, dass Menschen, die eben im SUV sitzen, selber sich sicherer fühlen. Also sie haben eine Intuition von einer größeren Unsicherheit im Auto, im Verkehr, nicht nur Automobilverkehr. Und indem sie eben über der Straße sind, indem sie die Straße besser überblicken können, fühlen sie sich subjektiv sicherer. Sie meinen, sie können sich besser gegen Starkregen absichern, indem eben dieses Auto natürlich viel besser auf der Straße liegt und anderes. Das wäre auf der Ebene der Subjektivität. Auf der Ebene der Produktion haben natürlich die Automobilkonzerne enorme Gewinne gemacht. Vor allem, die Profite sind vor allem hoch, natürlich in diesem hochpreisigen Autosegment. Auch da könnte man sagen, war ein Ausdruck oder eine Konsequenz der Krise von 2008, 2009, die ja in Österreich und Deutschland sehr stark die Automobilindustrie auch betroffen hat oder generell die Metallindustrie, dass man eben größere Autos auch baut und da wieder die Gewinne einfährt. Auch das wäre sozusagen eine Krisenstrategie. Wir könnten weitergehen und sagen, jetzt nicht nur die SUVs, angesichts dieser enormen Hitze, die wir gerade haben, ist es natürlich angenehmer, mit einem klimatisierten Auto sich zu bewegen und nicht irgendwie bei heißem Wetter durch die Stadt zu radeln. Also darauf wollen wir hinaus. Wir haben noch eine andere Textstelle, die auch sehr häufig zitiert wird, neben der, die Sie zitiert haben, von einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der sich 2 Tage in einer Art Selbstversuch in ein SUV gesetzt hat und dann wirklich faszinierend beschreibt, wie er, der letzte Satz ist, glaube ich, zum Schwein wurde, weil er sich dann selber auf die Autobahn stellt, auf 200 beschleunigt und genervt ist, dass die Leute mit 140 ausscheren und ihm die Möglichkeit nach Geschwindigkeit nimmt. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir an grüne Politik denken. Grüne Politik hat natürlich etwas mit Rahmenbedingungen zu tun. Wir müssen Rahmenbedingungen, wir müssen öffentliche Infrastrukturen verändern, wie es jetzt ein Stück weit in Währing geschieht oder eben in Wien auch mit Ausbau von Effi. Wir müssen aber auch dafür sorgen, das kann man politisch ja gar nicht 1:1 machen, dass sich eben auch Begehren, also die Wünsche von Menschen verändern und zwar eben nicht moralisierend, sondern als attraktive Gewohnheit. Also wo es in unserem Spektrum, würde ich mal eher sagen, widerlich ist, ein SUV zu fahren oder dauernd billige Sachen zu konsumieren. Wie wird das zu einer verallgemeinerten, also von für mehr Menschen attraktiven Gewohnheit? Und da sind wir wieder bei Fragen von Bildung, vorhin angesprochen, für Klimathemen und andere. Aber wir sind eben auch bei Fragen, was sind gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten? Ich hatte vor ein paar Wochen ein Falter-Interview und da ging es darum, wie kann man gegen SUVs protestieren. Und ich habe aufgerufen, dass ich, als ich jung war, Mercedes-Sterne abgebrochen habe, um eben diesen kulturellen Unmut, den ich hatte, als jemand, ich bin auf der Insel Mainau aufgewachsen, im Bodensee, auf dieser grünen Insel, ich habe früh ein Umweltbewusstsein entwickelt und ich fand das schrecklich, wie ich dann in Frankfurt am Main gelebt habe, dass diese Stadt, heute ist das gar nicht mehr so groß, aber ich fand das damals schon groß, von diesen Mercedes eben zugeparkt wird. Und dann sagt der Redakteur im Interview, das wusste ich bis dahin gar nicht, dass es heute offensichtlich von manchen Menschen die Praxis gibt, CO2 in die Türen von SUVs zu kratzen, um eben ihrem Unmut Ausdruck zu geben. Ich rufe jetzt hierzu nicht dazu auf, das zu machen, aber das ist schon auch nochmal eine Frage, wo wird der Stachel gesetzt? Wo wird ein gesellschaftlicher Stachel gesetzt, um eben dem Unmut Ausdruck zu verleihen? Was ich mir wünschen würde, in, ich sag mal, 5-6 Jahren, gar nicht so sehr wegen den zerkratzten Autos, sondern als kulturelle Veränderung, dass es nicht mehr cool ist, ein SUV zu haben, wenn man ausreichend Geld hat und dass man mehr Status hat, sondern dass es fast lächerlich ist. Das wäre ein kultureller Wandel. Fast lächerlich ist, dass man so ein fettes Auto fahren muss, weil alle wissen, damit wird die Stadt zugeparkt, damit wird der Klimawandel vorangetrieben, damit werden noch mehr Ressourcen aus den Ressourcenländern extrahiert und nach Europa gebracht und so weiter. Diese Veränderung zu denken, ne, das fände ich wichtig, so wie wir heute bei jungen Menschen ja sehen, wie sie aufgerissene Jeans haben. Auch da eine Anekdote. Ich habe früher meine Jeans als Student, aber auch noch danach, so lange getragen. Ich war eben immer Fahrradfahrer und da gab es hinten mal einen Riss drin in der Hose. Und die habe ich trotzdem noch getragen. Und das war für mich völlig selbstverständlich, weil ich damit meine Jeans ein paar Monate länger tragen konnte. Und habe ich sie zweimal nähen lassen und dann ist es wieder kaputt gegangen. Das habe ich sofort aufgehört, als dann es hip wurde, dass man sozusagen bezahlt, also von den Unternehmen, um einen höheren Preis zu erreichen, Schnitte, also in die Jeans gemacht wurden, weil es offensichtlich cooler aussah. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was ist also auch gerade für junge Menschen ein cooler Lebensstil? Ein cooler Lebensstil, der ökologisch ist. Wann ist es cool, nicht mehr so viel das Handy zu benutzen? Wann ist es cool, als Student oder Studentin eben kein Auto mehr zu haben? Wann ist es cool, kein Fleisch mehr oder wenig Fleisch zu essen? Und so weiter. Diese kulturellen Sachen, die kann Politik ein bisschen steuern, aber das muss komplexer entstehen. Und da würde ich hoffen, dass sozusagen gerade eine neue Generation da viel bewusster ist.
Aber ist es sozusagen eigentlich nicht sehr schwierig, dass gerade in der Umweltpolitik die Leute irgendwie nichts Greifbares haben, wofür sie sich mobilisieren können? Also wenn ich Flüchtlingsunglück im Mittelmeer habe oder so, dann ist sozusagen jeder betroffen und man versucht, was zu machen und zu verhindern und aufzurufen und postet auf Facebook. Aber ich habe jetzt auf Facebook auch bei der Hitzewelle nirgendwo einen Aufruf gesehen, macht doch endlich eine CO2-Steuer, damit was passiert, ja, und verändert sich was. Also woran liegt das denn, dass in diesen anderen Dingen hier so die Leute aktiv werden? Natürlich auch an persönlicher Betroffenheit, ja. Aber wie kann man gerade auch in diesem Umweltbereich so eine persönliche Betroffenheit oder Handlungsfähigkeit gerade auch für junge Leute ermöglichen? Weil ich habe das Gefühl, da hapert es ein bisschen. Mhm.
Ja. Naja, ich würde sagen, die Mobilisierung ist eben eine, dass ich in meiner Peer Group, also mit meinen Mitmenschen in der Schule, beim Studieren, im Betrieb, wie auch immer, darüber nachdenke, wie konsumiere ich. Also Mobilisierung heißt ja nicht immer nur die große Straßenmobilisierung, sondern Mobilisierung hieß vor 3 Jahren jetzt um die Zeit zum Westbahnhof oder Hauptbahnhof zu fahren und Menschen zu helfen, die da ankommen. Das war eine angemessene Form, wahnsinnig solidarisch. Und bei vielen Umweltthemen würde ich sagen, wenn eben Umwelt nicht das große Thema Klima ist, wo wir eh nichts machen können, sondern wenn das Umweltthema etwas mit unserer Lebensweise, mit unserer Produktionsweise zu tun hat. Das ist ja auch der Kern unseres Buches und des Anliegens und viele anderen Diskussionen. Dann heißt doch Mobilisierung, auch im Alltag zu sagen, hey, ich finde es uncool, dass du jetzt schon wieder fliegst. Ich finde es uncool, billig Fleisch zu essen. Ich finde es uncool, die Styroporbox zu nutzen und so weiter. Das sind so kleine Ausstellungsprozesse, die ich nicht unterschätzen würde. Ich würde es auch nicht überschätzen. Und auch bei dem großen Thema würde ich schon sagen, dass die dritte Piste, wenn sie das gebaut wird, das ist ja jetzt nicht Zwentendorf oder Hainburg, das waren ja Proteste gegen konkrete Projekte, viel konkreter. Aber wenn wir zurückdenken gegen Zwentendorf, das waren am Anfang ein paar Spinner in der öffentlichen Diskussion. Und dann haben die dran festgehalten und haben gesagt, nein, das geht nicht, dass hier ein Atomkraftwerk gebaut wird und wurden sozusagen Mainstream, ne, wenn man sagt. Und dann in dieser Abstimmung, die Kreisky ausgerufen hat, dass die Kronenzeitung sich gegen Kreisky gestellt hat, hat das dann dazu geführt, dass das Referendum so knapp positiv ausging. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen auch diese Auseinandersetzung um die dritte Piste oder um andere Infrastrukturprojekte, ne, Autobahnbau, wie auch immer, dass da es notwendig langsam losgeht. Gesellschaftliche Veränderung kommt immer vom Rand. Machen wir uns doch nichts vor, das wissen die Grünen doch genauso gut. Und diese Veränderung dann mit guten Initiativen, mit guten auch sozusagen Gesetzen und anderem zu Mainstream, das halte ich für wichtig. Aber ich teile die Einschätzung total, dass die Umweltthemen als Umweltthema gerade nicht groß mobilisierbar sind. Aber das mit der dritten Piste finde ich jetzt auch bemerkenswert. Also viele Menschen, so Studierende in meinem Umfeld, ich werde immer wieder an die BOKU eingeladen oder an die WU, da ist ja schon eine Generation, die jetzt ganz stark mit dieser Auseinandersetzung aufwächst, ja, und die nicht naiv ist, sondern die sagt, da gibt es natürlich mächtige Interessen, aber wir wollen eigentlich mehr als nur die dritte Piste verhindern. Wir wollen, dass in Europa das Verkehrssystem umgebaut wird, dass es klimafreundlich wird. Und das, finde ich, ist nicht wenig.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch in einem Kapitel, dass die sogenannte grüne Revolution nicht ausreicht. Wie kann man das verstehen?
Ja, genau, meinen wir eigentlich die grüne Ökonomie. Der Begriff der grünen Revolution kommt ja sehr stark aus der Landwirtschaft und jetzt gibt es starke Debatten so seit 8 bis 10 Jahren, vor allem um die Rio+20-Konferenz, also im Jahr 2012, der grünen Ökonomie. Und jetzt die Bundesregierung hier hat ja den Begriff der Bioökonomie, der nochmal ein bisschen anders ist. Die grüne Ökonomie hat als Kernidee, ist natürlich eine sehr breite Debatte, dass wir das Klima retten können und die ganzen Nachhaltigkeitsfragen lösen, wenn wir angemessene politische Rahmenbedingungen haben. Das ist die Grundidee. Wenn wir die Klimarahmenkonvention haben und sie durchsetzen, die Biodiversitätskonvention, die nationalen Gesetze, die europäischen Gesetze. Und das ist wichtig genug. Die Kritik daran ist aber, die wir auch im Buch ausformulieren, dass die grüne Ökonomie mit diesem Fokus auf die politischen Rahmensetzungen unterschätzt, dass die Politik ja in der Regel die nicht nachhaltige Politik mitmacht. Die Politik macht ja eben, sehen wir doch in Österreich ganz deutlich, nicht per se nachhaltige Politik, erstmal nicht nachhaltige Politik. Und wir müssen andere Bereiche auch ändern. Wir brauchen eben die progressiven Unternehmer, die erstmal vorangehen und nicht warten, dass die Politik ihnen sagt, wie sie eine ökologische Steuerreform dann aufnehmen können und anderes. Wir brauchen Menschen, die nicht nur grüne Produkte kaufen, wichtig genug, sondern die wirklich ihre Lebensweise verändern. Na, die jetzt bei meinen Studierenden gibt es einige, die sagen, ich will nicht mehr fliegen. Also ich gestalte mein Leben und zwar nicht als nur Moralisierung und dass sie sich schlecht fühlen, sondern sagen, mein Imperativ ist, ich möchte so leben, auch durchaus möchte ich mich weit bewegen, aber ich möchte kein Flugzeug mehr benutzen. Und das ist ein Umbau der Lebensweise, der ja von der Politik gar nicht vorangetrieben wird. Also aus meiner Sicht ist die grüne Ökonomie wichtig in einzelnen Bereichen, aber als Gesamtprojekt zu meinen, wenn die Politik nur die richtigen Vorgaben macht, ändert sich die Gesellschaft, ist zu kurz gegriffen, weil A, die Politik die richtigen Vorgaben nicht macht, offensichtlich, und B, es vor allem so starke ökonomische Akteure gibt, ja, die großen Energiekonzerne, die großen Finanzmarktkonzerne, die großen Industriekonzerne, die wenig Interesse an Nachhaltigkeit haben, und da kann die Politik auch gar nicht viel intervenieren. Also es muss breiter angelegt werden, das wäre unser Punkt.
Und ich würde jetzt gerne auch noch abschließend fragen, da Sie ja in Währing wohnen, wie empfinden Sie das Leben hier im Bezirk oder haben Sie schon unsere grüne Revolution mitbekommen in den letzten 2,5 Jahren?
Ja, ich bekomme die Informationen hier von den Grünen, also das Blatt, also ich informiere mich sozusagen, was hier läuft und finde es erstmal bemerkenswert, weil es ja gegen den Trend ist. Von daher ist es ein Zufall, dass ich damals hierher gezogen bin, weil ich hier die Wohnung gefunden habe. Ich kannte Silvia Nosek bereits vorher und Andreas Novi und verfolge jetzt schon, was hier läuft. Und freue mich natürlich, dass es jetzt diesen Umbauprozess gibt. Ja? Und ahne auch, dass es schwierig ist. Also ich bin Radlfahrer, ich fahre jeden Morgen, ich wohne in Gersthof, dann die Schulgasse runter. Aber unten, wenn ich dann an die untere Währinger Straße komme, ist es einfach gefährlich. Also es ist schon auch ein Bezirk, der sehr autogerecht ist. Der jetzt sozusagen systematisch umgebaut werden muss. Auf der anderen Seite finde ich ihn natürlich sehr grün. Also ich wohne da oben Richtung Türkenschanzpark, finde das eine gute Stimmung. Und ich glaube, dass die Durchmischung des Bezirks, das ist jetzt eher eine Alltagswahrnehmung, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, dass ich den Eindruck habe, dass es eher Richtung unten, Richtung Gürtel etwas progressiver zugeht, also auch mehr höhere Anteile von Migrantinnen, Migranten, von jüngeren Leuten. Da, wo ich wohne, ist es eher noch bürgerlich und noch weiter oben Richtung Pötzleinsdorf noch bürgerlicher, dass das aber eine gute Mischung ist und dass der Bezirk, glaube ich, eher begrünt werden muss, aber im Sinne jetzt nicht von ökologisch grün, sondern auch von sozialgrün, also von politisch grün, dass das wahrscheinlich eher durch die unteren Teile geschieht und die oberen Teile, ich mache das jetzt ein bisschen dichotomisch, eher noch überzeugt werden müssen. Also wenn ich mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen spreche, die waren alle Anhänger von und Anhängerinnen von Homole und fanden das jetzt mit der Grünen gar nicht so gut und die müssen jetzt überzeugt werden von guter Politik, ja, von einer umsichtigen Politik, die einen Umbau macht, die auch dafür steht, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das finde ich auch bemerkenswert bei Silvia Nosek, dass sie sagt, ich will was verändern. Sie spielt mit offenen Karten, sie will da auch nichts unterjubeln und dass das mit Konflikten einhergeht, ist Teil von Politik. Also natürlich machen da nicht alle mit und dass diese Lernprozesse dazu führen, dass wir sagen, in 10 Jahren sind viele Menschen in Währing stolz darauf, dass sie Vorreiter waren in einem Außenbezirk, also wir reden ja nicht über den 7. und 8. Bezirk, stolz darauf waren, bestimmte Umbauprojekte, dass die in ihrem Bezirk stattgefunden haben. Ja, dass auch beispielsweise das ökonomisch Kleinräumliche, was es ja noch gibt in Währing, ne, entlang der Währinger Straße, also dass es kleinere Geschäfte gibt, dass nicht alle in eine Shopping-Mall fahren, wie es ja in vielen anderen Städten ist, dass das erhalten wird. Das ist ja jetzt nicht nur die Politik, sondern es ist ja auch eine Frage der gesellschaftlichen Stimmung, dass einem der Nahbereich wichtig ist. Und wenn wir die Gesellschaft umbauen wollen, müssen wir die Wirtschaft umbauen. Und die Wirtschaft umzubauen heißt, sie dezentral zu lassen. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt weniger auf der Produktionsebene, aber auf der Vertriebsebene es in Währing durchaus gut funktionierende dezentrale Strukturen gibt. Ja, dass also die Währinger Straße nicht leer geräumt wird von den Geschäften, weil es sich nicht mehr lohnt. Und ich finde, auch das gehört zu einem attraktiven Bezirk. Und da Initiativen zu setzen, das voranzutreiben. Sie haben vorhin gesagt, es gibt eben Preise. Also man sollte auch gute Initiativen öffentlich machen, ne, damit sie eben Anerkennung bekommen. Das unterschätzen wir oft, dass diese Anerkennung Menschen wichtig ist. Räume zu schaffen, wo diskutiert werden kann, also wo auch Menschen sich austauschen können, das ist ganz wichtig. Und da wünsche ich Währing alles Gute und mir ja auch, weil ich ja hier in diesem Bezirk lebe.
Vielen herzlichen Dank. Dann hoffe ich, dass Sie uns lange noch hier wohnhaft erhalten bleiben. Und vielen Dank für das Interview und für Ihre Zeit.
Ja, danke schön. Und im September, Anfang September, kommt dann der nächste reguläre Podcast und wir haben viel zu erzählen, was sich im Sommer in Währing alles getan hat. Dankeschön. Schönen Sommer noch.
Habt noch einen schönen Sommer. Tschüss.